Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Kein Pillepalle mehr, das ist die Marschrichtung, die Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgegeben hat für den Klimaschutz. Heute nun hat ihre Partei, die CDU, ihr Klimaschutzkonzept vorgestellt. Gleich mehr dazu. Außerdem mieses Klima auch in Luxemburg, wo sich Großbritanniens Premierminister Boris Johnson erstmals mit Kommissionschef Juncker und anderen EU-Vertretern getroffen hat, um über den Brexit zu verhandeln. Am Ende der Sendung erinnern wir an den streitbaren Designer Luigi Colani, der im Alter von 91 Jahren gestorben ist und mit seinen betont runden Designs für Aufsehen sorgte, zum Beispiel mit einem aerodynamischen LKW.
Ich habe vor 30 Jahren LKWs gemacht, die 30-40% weniger Verbrauch haben. Verdammte Scheiße. Und keiner hat sie genommen.
Tja, Luigi Colani mit seinem Beitrag zum Klimaschutz damals. Und dann ab 18.40 Uhr im Hintergrund geht es um Kryptowährungen und die Frage, ob privat geschaffenes Geld irgendwann wirklich staatliche Währungen verdrängen wird. Zunächst aber nach Berlin. Am Freitag soll das Klimakonzept der Bundesregierung beschlossen werden. Klar ist, der CO2-Verbrauch soll in Zukunft bepreist werden. Doch über das Wie herrscht weiter Uneinigkeit zwischen Union und SPD. Heute nun hat die CDU ihr Konzept für eine Reduktion der Treibhausgase vorgestellt, das vielen Kritikern nicht weit genug geht. Panayotis Gavrilis.
Klimaeffizientes Deutschland mit Innovationen in die Zukunft. So nennt die CDU ihr Maßnahmenpaket zum Klimaschutz. Grundsätzlich sollen klimafreundliche Technologien gefördert werden, Bürgerinnen und Bürger mit Anreizen zum CO2-Sparen gebracht werden. Konkret heißt das für den Unionsbundestagsfraktionsvize Andreas Jung:
Wer CO2 spart, der fährt besser. Im ganz wörtlichen Sinn und im übertragenen Sinn auch finanziell. Das heißt umgekehrt, dass derjenige, der viel CO2 ausstößt, auch mehr bezahlen muss. Das kommt konkret zum Ausdruck, etwa bei der Umgestaltung der Kfz-Steuer, die auf CO2 ausgerichtet werden soll. Es kommt aber etwa auch zum Ausdruck bei den Maßnahmen im Bereich der Bahn, wo wir die Mehrwertsteuer senken wollen.
Bei einer CO2-Bepreisung setzen die Christdemokraten weiter nicht auf eine Steuer, sondern auf den Emissionshandel, der auf den Verkehr und Gebäudesektor ausgeweitet werden soll. Dabei soll es einen Minimal- und einen Maximalpreis geben. Für Jung ist eine Untergrenze wichtig, damit der CO2-Preis wirke. Eine Obergrenze, damit die Preise nicht durch die Decke gingen, so Jung. Des Weiteren sieht das CDU-Papier vor, die Ticketabgabe für Inlandsflüge auf knapp 14 Euro zu verdoppeln. Die Lkw-Maut soll auch für die Nutzung von Landstraßen gelten. Mehr Ladestellen für Autos soll es geben. Und sollten Benzin oder Diesel aufgrund einer CO2-Bepreisung teurer werden, gibt es eine höhere Pendlerpauschale, fordert die CDU. Konkrete Zahlen nennt Jung nicht, zeigt sich aber zuversichtlich.
Das ist heute die Aufforstung der CDU. Wir schließen politisch eine Flanke und legen ein Konzept vor, mit dem wir glaubwürdig darstellen, wie die Lücke, die entstanden ist im Klimaschutz, zwischen den selbstgesetzten Zielen und dem Erreichten geschlossen werden kann.
Wie viel CO2 durch die CDU-Vorschläge eingespart werden soll, offen. Genauso wie viel diese Maßnahmen kosten werden, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak.
Für uns ist im Klimaschutz kein Widerspruch zu vernünftiger Wirtschaftspolitik und zu der Frage sozialer Sicherheit. Das alles ist uns wichtig in diesem Papier.
Bis Freitag will die Bundesregierung ihre konkreten Pläne vorstellen. Stimmen vom Koalitionspartner SPD nach einer CO2-Steuer werden, so scheint es, immer leiser. Aus Sicht der SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gibt es aber noch viel zu tun.
Der Stand heute ist, dass wir noch nicht am Ziel sind. Bis Freitag muss an diesem gesamten Klimaschutzpaket noch sehr ernsthaft gearbeitet werden.
Dieses Gesamtkonzept, das werde Geld kosten, fügt ihr Parteikollege und Vizekanzler Olaf Scholz hinzu.
Zur Wahrheit gehört dazu, dass Klimaschutz nicht zum Nulltarif zu haben ist. Das gilt weder für den Bundeshaushalt noch für die Bürgerinnen und Bürger. Und umso wichtiger ist, dass man dann bei den einzelnen Maßnahmen, die wir ergreifen, darauf achtet, dass es sozial ausgewogen funktioniert.
Kritik an den bisherigen Vorschlägen kommt von der Opposition, wie hier vom grünen Parteivorsitzenden Robert Habeck.
Verbindlichkeit fehlt im Moment. Es gibt keine klaren Ausstiegsdaten für Techniken. Es gibt keine klaren Vorgaben, welche Minderungsziele bis wann durch welche Maßnahmen erreicht werden, sondern es wird nur etwas Neues angeschoben, ohne dass das Alte definiert zu Ende geht.
Die Linke hat genauso wie die CDU heute ihr Konzept vorgestellt, geht jedoch in eine komplett andere Richtung. Die Linke will den öffentlichen Nahverkehr flächendeckend kostenlos machen, Kurzstreckenflüge verbieten und ab 2030 keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor mehr zulassen. Währenddessen formiert sich ein breites Bündnis aus der Fridays for Future-Bewegung, Kirchen, Umweltverbänden und Gewerkschaften. Am Freitag wollen sie bundesweit auf über 400 Demonstrationen für mehr Klimaschutz demonstrieren.
Die CDU mit ihrem Klimakonzept vor der Entscheidung des Klimakabinetts. Panayotis Gavrilis aus dem Hauptstadtstudio. Lieber liege er tot im Graben, als bei der EU um eine weitere Brexit-Verschiebung bitten zu müssen, hat Boris Johnson bekanntlich gesagt und steht deswegen jetzt unter immensem Verhandlungsdruck, seitdem ihn das Parlament in Westminster per Gesetz dazu gezwungen hat, den Brexit-Aufschub zu beantragen, sollte es bis zum 31. Oktober keinen Austrittsvertrag mit der EU geben. Heute nun war der Premierminister erstmals zu Verhandlungen bei noch EU-Kommissionschef Juncker und Luxemburgs Premierminister Bettel in Luxemburg. Doch von Annäherung keine Spur. Stattdessen endete der Tag mit einem Eklat. Peter Kapern.
Es war ein Moment für Europas Geschichtsbücher. Seit Stunden waren zwei Mikrofone vor dem Amtssitz des Luxemburger Ministerpräsidenten aufgebaut. Drinnen saßen Xavier Bettel und Boris Johnson eine Stunde lang beisammen. Anschließend wollten sie Statements abgeben, so war es angekündigt. Deshalb die Mikros. Vor dem Zaun warteten ein paar Dutzend Demonstranten auf Johnson. Dann öffnete sich die Tür und Boris Johnson stahl sich davon. Bettel begleitete seinen Besucher noch zu dessen Limousine und ging dann allein ans Mikrofon. Eine groteske Situation, und Bettel war sich dessen bewusst.
I wanted to thank Mr. Johnson, who was here today, for the exchange that we had.
Erst quittierte Bettel die Flucht seines Besuchers noch mit Lachen, kurz drauf aber platzte ihm der Kragen. Der Brexit sei nicht seine Idee gewesen und er bedauere ihn zutiefst. Dann verwahrte er sich dagegen, dass der EU nun der schwarze Peter zugesteckt werde, nur weil die nicht mehr wissen, wie sie aus dieser verfahrenen Situation rauskommen sollen.
I repeat, this Brexit is not my choice. I deeply regret it, but don't put the blame on us, because now they don't know how to get out of this Situation.
Und beinahe wäre Bettel ein Wort mit S rausgerutscht, das für Ministerpräsidenten als unschicklich gilt. Schon drei Stunden zuvor war Boris Johnson in Luxemburg von den Demonstranten empfangen worden. Da kam der britische Premierminister gerade vom Mittagessen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Zu diesem Zeitpunkt noch fröhlich winkend. Die Ergebnisse seines Gesprächs mit Juncker können eigentlich kaum zu seiner guten Stimmung beigetragen haben. Gemeinsam mit ihren Brexit-Chefunterhändlern Michel Barnier und Stephen Barclay hatten sich Juncker und Johnson in einem Luxemburger Restaurant getroffen. Die anschließende Mitteilung der EU-Kommission machte deutlich, dass das Treffen inhaltlich nichts Neues erbracht hatte. Juncker habe Johnson daran erinnert, dass es die Verantwortung des Vereinigten Königreichs sei, eine rechtlich umsetzbare Lösung im Streit um den sogenannten Backstop zu präsentieren. So heißt es in einer mageren, 14-zeiligen Mitteilung, die nach dem Treffen von der EU-Kommission verteilt wurde. Und dann folgt der Satz, der klarmacht, wie weit beide Seiten nach wie vor von einem Deal entfernt sind. So ein Vorschlag, heißt es da, sei bislang nicht unterbreitet worden. Am späten Nachmittag, nachdem er den Demonstranten entkommen war, meldete sich auch Boris Johnson noch zu Wort. Ein Deal sei noch nicht im Sack, sagte er englischen Journalisten. Aber er sehe dessen Umrisse bereits. Allerdings sei noch harte Arbeit nötig. Und die EU müsse sich bewegen.
Yes, there is a good chance of a deal. Yes, I can see the shape of it. But it will require movement.
Boris Johnson fordert Bewegung von der EU, die wiederum von Großbritannien fordert, selbst einen Ausweg zu suchen. Macht Stillstand beim Brexit, berichtete Peter Kapern. Die Lage ist außerordentlich besorgniserregend, so Deutschlands Außenminister Heiko Maas. Es geht nicht um den Brexit, sondern um den Drohnenangriff auf zwei Ölanlagen in Saudi-Arabien. Der Ölpreis ist sprunghaft angestiegen, und auch wenn sich die jemenitischen Houthi-Rebellen zu dem Angriff bekannt haben, vermuten viele Experten den Iran als wahren Urheber. Und jetzt beschuldigt auch die saudische Militärführung das Regime in Teheran. Anne Eimeling.
Bei den Angriffen auf saudische Ölanlagen sind Waffen aus dem Iran zum Einsatz gekommen. Das gab ein Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten internationalen Militärkoalition bekannt, die im Jemen gegen die Houthis kämpft. Alles deutet darauf hin, dass die Waffen, die bei den beiden Attacken genutzt wurden, aus dem Iran stammten, erklärte der Sprecher in Riad. Nun werde untersucht, von wo aus die Waffen nach Saudi-Arabien gesteuert wurden. Ersten Informationen zufolge sei der Terrorangriff nicht vom jemenitischen Staatsgebiet aus erfolgt. Bereits gestern hatten sich jedoch die jemenitischen Houthis zu den mutmaßlichen Drohnenangriffen bekannt. Die Houthis werden politisch und militärisch vom Iran unterstützt. Teheran bestritt eine Beteiligung an den Angriffen, wird aber von US-Außenminister Mike Pompeo dafür verantwortlich gemacht. Die Regierung in den USA gilt als Verbündete Saudi-Arabiens.
Und wieder steht eine militärische Konfrontation zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten im Raum. Die USA seien locked and loaded, frei übersetzt stünden Gewehr bei Fuß. Für einen Vergeltungsschlag erklärte Donald Trump, doch der Handlungsspielraum der USA ist begrenzt, berichtet Thorsten Teichmann aus Washington.
The attack on Saudi-Arabia's largest oil facility.
Prices are likely to go up.
Steigende Benzinpreise in den USA scheinen die größte Sorge nach den Anschlägen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien. Zum anderen fragen sich Amerikaner, was bedeutet es, wenn US-Präsident Trump textet, die Vereinigten Staaten seien gefechtsbereit? Das bedeutet gar nichts. Wir sind immer gefechtsbereit. Wir haben eine Flotte im Mittelmeer und eine am Persischen Golf. Das ist der frühere Armeegeneral Jack Jacobs im Kabelkanal CNBC. Diese Administration ist unwillig, den Taten unserer Gegner entgegenzutreten. Und man sieht John Bolton nicht mehr im Weißen Haus, weil er sich für eine deutliche Antwort gegenüber Iran eingesetzt hatte. Aber das Weiße Haus hat kein Interesse. Die Trump-Administration gibt Iran die Schuld für Explosionen in den Raffinerien. Satellitenfotos sollen die Komplexität der Angriffe belegen. Drohnen und Raketen seien eingesetzt worden, zitiert die New York Times aus Hintergrundgesprächen. Dazu sei nur Teheran in der Lage, heißt es. Gleichzeitig verschafft sich US-Präsident Trump Zeit. Er warte auf eine Nachricht aus Saudi-Arabien, wer nach Einschätzung des Königreichs für die Anschläge verantwortlich ist, so Trump im Netz. Republikaner wie Liz Cheney, die Tochter von Ex-Vizepräsident Dick Cheney, verlangen mehr Entschlossenheit. Es steht außer Frage, dass die Welt ein gefährlicher Ort ist. Amerika steht einer sehr ernsten und komplizierten Bedrohungslage gegenüber. Es ist gefährlicher denn je seit dem Zweiten Weltkrieg. Cheney hatte im Fernsehsender NBC vorgeschlagen, Irans Delegation für die UN-Vollversammlung in New York kommende Woche nicht einreisen zu lassen. Und Senator Lindsey Graham verlangte, dass die USA mit einem Angriff auf Irans Ölanlagen drohen. US-Demokraten weisen dagegen darauf hin, dass ihrer Meinung nach die Eskalation mit dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomdeal begonnen hatte. David Cicilline ist im Fernsehsender ABC davon überzeugt. Das macht alles noch komplizierter, denn es scheint, der Präsident hat keine Strategie für den Umgang mit Iran. Er ist aus dem Atomvertrag ausgestiegen, ohne etwas zu haben, mit dem er das Abkommen ersetzen kann. Das ist ein Verhaltensmuster beim Präsidenten. Und jetzt zeigt Iran ein noch gefährlicheres Verhalten, ohne dass die USA viele Möglichkeiten haben zu reagieren. Präsident Trump hatte im Juni einen Angriff auf Iran nach eigenen Angaben kurzfristig abgebrochen. Zuvor hatte die iranische Revolutionsgarde eine Spionagedrohne des US-Militärs über der Straße von Hormuz abgeschossen. Trump werde auch dieses Mal an seiner Zurückhaltung festhalten, sagt Ex-General Jack Jacobs. Die Administration will in keinen echten Krieg gezogen werden. Es wird Zwischenfälle geben im Persischen Golf, aber die Administration will nicht mit dem Militär ihre Macht durchsetzen. Aber zumindest das Treffen mit Irans Führung am Rande der UN-Vollversammlung scheint erst einmal vom Tisch zu sein. Kommende Woche könnte Präsident Trump aber auch darüber schon wieder ganz anders denken.
Aus Washington, Thorsten Teichmann. Zurück nach Deutschland. Es war eine bemerkenswerte Kehrtwende von Horst Seehofer. Schließlich präsentierte er sich im ersten Jahr als Bundesinnenminister vor allem als Verfechter absoluter Härte bei Abschiebungen und Zurückweisungen von Migranten. Am Wochenende überraschte er nun mit dem Vorstoß, dass Deutschland bereit sei, ein Viertel aller Bootsflüchtlinge aufzunehmen, die über das Mittelmeer in Italien anlanden. Heute präzisierte die Bundesregierung Seehofers Vorschlag für die Seenotrettung und pochte dabei auch auf die langfristige Solidarität aller EU-Staaten. Gudula Geuter.
Es sind Präzisierungen, die die Bundesregierung vornimmt. Im Kern bleibt es bei dem Angebot, das Innenminister Horst Seehofer am Wochenende benannt hatte. Jeden vierten Flüchtling oder Migranten, der auf der zentralen Mittelmeerroute gerettet wird, will Deutschland aufnehmen, um hier ein Asylverfahren durchzuführen. Deutschland fordere seit langem eine verlässliche Vereinbarung darüber, wie im Geist europäischer Solidarität mit der Anlandung von Rettungsschiffen umzugehen sei, betonte Regierungssprecher Steffen Seibert.
Und jetzt machen Deutschland und Frankreich im Vorfeld der Beratungen nächste Woche einen Vorstoß für ein zeitlich begrenztes Arrangement, der dem entspricht, auch im Zahlenverhältnis, was wir bei diesen Ad-hoc-Anlandungen immer ohnehin eingehalten haben.
Also die Aufnahme eines Viertels. Schon am Wochenende hatte das Bundesinnenministerium klargestellt, dass es dabei tatsächlich nur um die durch Rettungsschiffe aufgegriffenen gehe, nicht etwa um die, die eigenständig Europa erreichten. Der CSU-Politiker Seehofer hatte selbst zu Beginn seiner Amtszeit vor Präzedenzfällen gewarnt. Auch später hatte er betont, sogenannte Pull-Effekte müssten vermieden werden. In diesem Sinn machte sein Sprecher Björn Grünewälder jetzt weitere Bedingungen deutlich, vor allem diese.
Dazu soll vereinbart werden, dass Änderungen an diesem humanitären Notfallverteilmechanismus möglich sein müssen oder möglich sind, wenn die Anzahl der Migranten, die im Mittelmeer aus Lebensgefahr gerettet werden, erheblich ansteigt.
Am Wochenende war Kritik an dem Angebot wegen der Befürchtung laut geworden, dass die Zahl der Flüchtenden wieder steigen könnte.
Und zweitens sollen als zweite Säule Maßnahmen vereinbart werden, um diesen Pull-Effekt auszuschließen. Dazu sind wir in Abstimmung mit den übrigen Bundesressorts und den europäischen Partnern.
Was das heißen soll, präzisierte der Sprecher nicht. Es werde nur angestrebt, eine solche Verteilung beim anstehenden Ministertreffen auf Malta zu vereinbaren, bekräftigte er. Neben Deutschland und Frankreich nannte er Italien und Malta. Die Bundesregierung hoffe aber auf weitere Zusagen. Ohnehin, so betonte Regierungssprecher Seibert, gehe es um eine zeitlich begrenzte Lösung und ergänzte auf die Frage, ob er das präzisieren könne.
Nein, das kann ich nicht. Ich sage Ihnen das nur, um zum Ausdruck zu bringen, dass wir weiterhin der Überzeugung sind, dass Europa eine verlässliche Gesamtlösung finden muss und dass es trotzdem richtig ist, jetzt einen Zwischenschritt vorzuschlagen, weil der besser wäre als das, was wir als Ad-hoc-Verfahren zurzeit haben.
Der Sprecher des Innenministeriums Grünewälder bestätigte, dass vor jeder Entscheidung über eine Aufnahme eine Sicherheitsüberprüfung stattfinden solle, was allerdings ohnehin schon jetzt der Fall sei.
Gudula Geuter berichtete. Mehr Härte im Vorgehen gegen Rechtsextremisten. Diese Forderungen von Experten sind spätestens seit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke lauter geworden. Und die haben sich jetzt auch die Innenminister der Länder Niedersachsen, Hessen und Thüringen zu eigen gemacht. Sie fordern konkret ein Verbot der rechtsextremen Gruppe Combat 18. Frank Kapellan mit den Einzelheiten.
Für Benjamin Strasser ist die Sache eindeutig. Der FDP-Innenexperte hat kein Verständnis dafür, dass diese rechtsextreme Gruppe nicht schon längst verboten worden ist. Strasser spricht von einem Sammelbecken für militante und hochgefährliche Neonazis. Da könne das Innenministerium nicht einfach zuschauen.
Der bisherige Standpunkt des Bundesinnenministeriums war ja, dass es keine Hinweise auf eine Organisationsstruktur von Combat 18 in Deutschland gäbe. Und dieser Standpunkt ist und bleibt falsch, auch wenn man ihn noch so oft wiederholt. Bundesinnenminister Seehofer muss deshalb nun endlich handeln und ein wehrhaftes Zeichen gegen Rechtsextremisten und Rechtsterroristen in Deutschland setzen.
Spätestens seit dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke ist Combat 18 wieder in den Fokus der Ermittler geraten. Stanley R., eine der Größen der Gruppe, soll Kontakt zum mutmaßlichen Täter gehabt haben. Zumindest gibt es Fotos, auf denen beide zusammen zu sehen sind. Schon 2017 waren Mitglieder der Organisation nach einem Schießtraining in Tschechien festgenommen worden. Damals wurde ein 27-Jähriger zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. An der Verfassungsfeindlichkeit von Combat 18 besteht im Grunde kein Zweifel. Auf Rechtsrock-Festivals geben sich ihre Mitglieder offen zu erkennen. Einschlägige Bands pushen das Ganze.
Diese ist eine Nachricht von Combat 18.
Dies ist eine Warnung, ihr solltet sie wahrnehmen. Dies ist eine Nachricht von Combat 18, so heißt es wörtlich in diesem Song eines polizeibekannten Musikers. Auch Kontakte zum sogenannten nationalsozialistischen Untergrund wurden der Gruppe nachgesagt. Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen, drängt nun auf ein Verbot. Unterstützt wird der Sozialdemokrat von seinem Thüringer Parteifreund und Amtskollegen Georg Mayer. Auch Hessens christdemokratischer Innenminister Peter Beuth macht sich für ein Verbot stark. Ähnlich heute auch Grünen-Chef Robert Habeck.
Wenn die Beweise stark genug sind, dass diese Gruppe eine den Rechtsstaat gefährdende Organisation ist und wir glauben, dass sie das sind, dann sollte man auch Combat 18 verbieten.
Bisher allerdings sah das Innenministerium keine Veranlassung, die rechtsextreme Vereinigung zu verbieten. Politisch motivierte Straftaten, die Combat 18 zugerechnet werden können, sind bislang nicht bekannt, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Seehofer Ressort, über die die Zeitung Taz heute berichtet. Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher des Ministeriums allerdings:
Ich kann dazu sagen, dass nach unseren Erkenntnissen der Bundes- und Landesverfassungsschutzämter Combat 18 eine neonazistische, rassistische, fremdenfeindliche, demokratiefeindliche und gewaltbereite Gruppierung ist.
Zu Verbotsüberlegungen äußere sich der Minister aber grundsätzlich nicht. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass ein Einschreiten der Behörden nach langem Zögern bevorsteht. Ein Verbot müsste juristisch wasserdicht sein. Ein Scheitern vor Gericht wäre für Horst Seehofer fatal.
Innenpolitiker drängen auf ein Verbot der rechtsextremen Gruppierung Combat 18, Frank Capellan aus Berlin. An dem US-Whistleblower Edward Snowden scheiden sich die Geister. Für die einen ist der Mann, der den gigantischen US-Überwachungsapparat offengelegt hat, ein Held, der der Öffentlichkeit einen großen Dienst erwiesen hat. Für die anderen ein potenzieller Straftäter, der sich ausgerechnet in Russland vor einem Verfahren in den USA versteckt. Nun hat Snowden ein Buch geschrieben über seine Version der Geschichte und dem Deutschlandfunk ein langes Interview gegeben. Stefan Fries berichtet.
Es ist nicht das erste Mal, dass Edward Snowden versucht, Asyl in Deutschland zu bekommen. Schon nach seiner Flucht aus den USA 2013 hatte er hier und in 26 anderen Ländern darum gebeten, ohne Erfolg. So strandete er, nachdem die USA seinen Pass für ungültig erklärt hatten, unfreiwillig in Russland. Im Frühjahr 2020 läuft dort seine aktuelle Aufenthaltsgenehmigung aus. In Printinterviews hatte Snowden bereits angekündigt, in Deutschland um Asyl bitten zu wollen, denn in die USA zurück könne er nicht, sagte Snowden im Deutschlandfunk.
I am not facing prosecution in the United States under current laws.
Ich bekomme unter der derzeitigen Gesetzgebung kein ordentliches Strafverfahren in den USA. Das würde einen fairen Prozess bedeuten, aber ein fairer Prozess ist verboten, weil ich nicht damit argumentieren kann, dass ich in öffentlichem Interesse gehandelt habe. Das ist kein ordentliches Strafverfahren, das ist politische Verfolgung.
That is persecution.
Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Matthias Mittelberg, hatte das bezweifelt. Der Welt am Sonntag sagte er, er sehe nach wie vor keine Gründe dafür, Snowden in Deutschland aufzunehmen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart wies darauf hin, dass es in jedem Land der Welt strafbar sei, Staatsgeheimnisse zu verraten. Snowden sei kein Held, er habe die Sicherheit seines Landes gefährdet. Snowden selbst bestreitet das im Interview. Die USA hätten seit 2013 keinen Schaden durch seine Enthüllungen geltend gemacht.
Das EU-Parlament hat eine Resolution verabschiedet, dass Whistleblower geschützt werden sollten. Und das hat sich dabei namentlich auf mich bezogen. Die Frage ist, warum verhalten sich solche Parteien loyal zu einem Präsidenten, der sie für Feinde hält?
Im Mai 2013 hatte Snowden Hawaii verlassen, wo er für die NSA als Analyst gearbeitet hatte. In Hongkong übergab er mehreren Journalisten Belege dafür, dass die USA bereits seit Jahren weltweit die digitale Kommunikation von Milliarden Menschen überwacht und dauerhaft gespeichert haben, zusammen mit dem britischen Geheimdienst GCHQ. Wenige Wochen später reiste Snowden nach Moskau weiter, von wo aus er nach Ecuador fliegen wollte. Weil die USA unterwegs seinen Reisepass für ungültig erklärt hatten, musste er in Russland bleiben, wo er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Die aktuelle läuft im Frühjahr 2020 aus. Wichtiger als seine eigene Zukunft sei ihm aber etwas anderes, sagte Snowden im Deutschlandfunk-Interview.
Es ist wichtig, was dem nächsten Whistleblower passiert. Und wenn er glaubt, dass er nicht länger frei sein wird, dass er für den Rest seines Lebens im Exil gefangen ist, in einem Land, das er sich nicht aussuchen durfte. Es geht nicht um mich, es geht um uns. und es geht um die Nachricht, die wir in die Zukunft senden wollen.
This is not about me. It is about us. And it is about the message that we want to send to the future.
In seinem Buch Permanent Record, das morgen erscheint, zeigt sich Edward Snowden immer noch gut informiert über die Arbeit der US-Geheimdienste, obwohl er seit 6 Jahren keinen direkten Zugang mehr hat. Wie er an seine Informationen kommt, will er nicht verraten, um seine Quellen zu schützen. Aber er wisse, dass die Geheimdienste ständig neue Werkzeuge für Überwachungsmaßnahmen entwickelten.
Die Programme ändern sich ständig. Angenommen, Sie verschlüsseln all Ihre Kommunikation, dann können Sie sie nicht abfangen. Wenn Sie aber Ihr Telefon hacken, müssen Sie nicht versuchen, die Verschlüsselung aufzubrechen, weil Sie dann einfach den Schlüssel dazu stehlen, um die Nachrichten lesen zu können.
Edward Snowden über seine Sicht auf Überwachung, Asyl und Exil. Der US-Pharmakonzern Purdue hat Insolvenz beantragt. Der Hersteller des Schmerzmittels Oxycontin steht wegen seiner Rolle in der Opioidkrise massiv unter Druck. Julia Kastein.
Purdues Schritt in die Insolvenz kommt nicht überraschend. Sie ist Teil eines Vergleichs im Wert von 10 Milliarden Dollar. Den hatte der Schmerzmittelhersteller bereits vergangene Woche mit mehreren Bundesstaaten und tausenden Stadtverwaltungen in den USA ausgehandelt. Purdue soll in eine öffentliche Stiftung überführt werden und die bisherige Eigentümerfamilie Sackler in den kommenden Jahren über 3 Milliarden Dollar aus ihrem Privatvermögen an die Kläger bezahlen. Die künftigen Gewinne aus der Produktion des stark süchtig machenden Schmerzmittels Oxycontin sollen in die Erforschung besserer Therapien investiert und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Doch nicht alle Kläger, darunter die Bundesstaaten New York, Kalifornien und Pennsylvania, sind mit dem Vergleich zufrieden. Sie wollen weiter klagen. Der Vorwurf, Purdue habe den Wert des eigenen Unternehmens zu niedrig angesetzt. Die Staatsanwaltschaft in New York wirft der Sackler-Familie außerdem vor, vor der Insolvenz noch 1 Milliarde Dollar beiseite geschafft zu haben. Purdue hat diese Vorwürfe zurückgewiesen. Als nächstes muss nun ein Gericht über den Insolvenzantrag von Purdue entscheiden. Sollte der 10 Milliarden Dollar Vergleich zustande kommen, wäre es die bislang größte Summe, die ein Opioidhersteller bezahlen muss. In den vergangenen 20 Jahren sind in den USA mehr als 400.000 Menschen an den Folgen ihrer Medikamentenabhängigkeit gestorben. Millionen Amerikaner kämpfen weiter mit ihrer Sucht. Die Kosten für das Gesundheitssystem werden auf 400 Milliarden Dollar geschätzt.
Julia Kastein aus Washington. Futuristische runde Formen waren sein Markenzeichen, ebenso sein markanter Schnäuzer. Nun ist der streitbare Designer Luigi Colani im Alter von 91 Jahren gestorben. Julia Könemann mit einem Nachruf.
Seine Markenzeichen? Fokuhila, Mongolenschnauzer, Zigarre. Luigi Colani setzte Zeit seiner Laufbahn auch beim Design auf Individualität.
Es gibt zu viel Arschlöcher im Design und viel zu wenig Individuen. Wenn es die gäbe, würde ich sogar denen hinterherlaufen.
Auch wer ihn nicht kannte, merkte schnell, Colani war ein Mensch mit Ecken und Kanten, auch wenn die in seinen Entwürfen nicht vorkamen. Seine Welt war rund. Er war bekannt für seine aerodynamischen Designs, egal ob tropfenförmige Teekannen, dickbäuchige Kugelschreiber oder stromlinienförmige Autos. Was sich hier nie durchsetzte, wurde in China Kult. Dort wurde er nicht nur geschätzt, sondern auch verehrt. Deshalb verbrachte der gebürtige Berliner die meiste Zeit seines Lebens in Shanghai.
China hat ja einen Dornröschenschlaf hinter sich und ist vor 5 oder 6 Jahren voll aufgewacht. Aber wie? Da ist natürlich die Akzeptanz modernen Designs nicht ein Störfaktor wie hier in Europa.
Mehr als 4000 Entwürfe hatte Colani nach eigenen Angaben vorgelegt, von denen allerdings ein großer Teil nie realisiert wurde. Seine Werke wurden auch in großen Museen wie dem Centre Georges Pompidou in Paris und dem Museum of Modern Art in New York gezeigt. In Europa fühlte er sich aber verkannt, nicht ernst genommen. Und dennoch nahm er für sich in Anspruch, auch die hiesige Autodesignbranche geprägt zu haben.
Ich habe die aerodynamische Designform ins Leben gerufen, als sie alle Knick-Knack-Knick-Knack Autos machten. Logischerweise wird das dann kopiert. Und da sind alle großen Industrieformen von mir beeinflusst worden.
Bis zuletzt arbeitete er, wollte immer seiner Zeit voraus sein. Sein letztes Projekt, er designte in China Elektroautos. Und es würde ihn sicher freuen, wenn seine Modelle schließlich auch in Europa ankämen.
Kleiner Racheakt. Hier hat mich keiner angesprochen. Und hier hätte ich auch keine Chance, mit irgendwelchen Autofirmen ins ernsthafte Gespräch zu kommen. Für die ist Colani ein No-Name.
Luigi Colani hatte bis zu seinem Tod seinen Hauptwohnsitz in Karlsruhe. Hier starb er heute Morgen im Alter von 91 Jahren.
Ein Beitrag von Julia Könemann. Und das waren die Informationen am Abend. Um 19.05 Uhr hören Sie hier die Kommentare, unter anderem über die Frage Asyl für Edward Snowden in Deutschland. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.